Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Wenn ich weiß, was Liebe ist, dann nur wegen dir, sagte Hermann Hesse mal. Am häufigsten lernen sich Paare über gemeinsame Freunde oder über Dating-Apps kennen. Doch was ist zu tun, wenn eine Partnerschaft droht, in die Brüche zu gehen? Mein heutiger Gast hilft Frauen dabei, ihre Beziehung zu stärken, gemeinsame Werte und Ziele zu finden und eine erfüllende Partnerschaft zu gestalten. Sie arbeitet mit ihren Gegenüber gemeinsam an Themen wie Kommunikation, Intimität, Sexualität und Selbstwertgefühl, um eine Beziehung zu festigen. Herzlich willkommen, Irina Vretos.
Hallo, danke für die Einladung.
Liebe Irina, ich freue mich, dass du hier bist. Und um deine Gegenüber auf ihrer Reise unterstützen zu können, hast du mehrere Ausbildungen absolviert, unter anderem an der Akademie für Sexualtherapie und am Institut für Beziehungsdynamik in Berlin. Das hört sich ja schon mal sehr spannend an, aber was sind denn eigentlich die häufigsten Gründe für Konflikte in Beziehungen und wie können wir diese vermeiden?
Ganz oft geht es in Beziehungen um Verantwortlichkeiten, speziell wenn Kinder im Spiel sind. Wer übernimmt was im Haushalt? Sexualität ist ein häufiges Thema, auch viel sexuelle Unlust, also nicht vorhandene Sexualität. Oft geht es auch um Kommunikation, um Streitigkeiten, um kleine Dinge, die eigentlich stellvertretend sind für das Große.
Also so eine Beziehung ist ja immer man muss ja ständig daran arbeiten und da können ja viele Gründe auch dazu führen, dass es Konflikte gibt, also sei es jetzt mal eine Affäre oder auch vielleicht fehlender Freiraum durch den Partner oder auch mal ein Seitensprung, auch dazu kommen wir vielleicht später noch. Wie bist du denn dazu gekommen, Frauen bei der Trennungsbegleitung, bei Liebeskummer oder auch bei der Partnersuche zu helfen? Was war da der Auslöser?
Ich denke, viel spielt auch aus meiner persönlichen Geschichte mit rein. Ich hatte ursprünglich vor, Sexualtherapie anzubieten und bin dann aber über Beziehungen, über Beziehungslosigkeit, also das Fehlen von Beziehungen, zur Arbeit mit Singlefrauen gekommen. Und da merke ich, dass ich einen guten Bezug und Draht zu den Frauen habe und dass ich denen auch wirklich gut helfe.
Das heißt, du gibst auch Tipps aus deiner eigenen Praxiserfahrung mit?
Zum Teil schon, aber ich habe zum Glück ja meine Ausbildungen und kann da also ganz viel mit einfließen lassen.
Ja, wer kommuniziert denn besser? Sind das eher die Frauen oder die Männer in deinen Augen? Oder kann man das gar nicht so festmachen? Also ich kann mir vorstellen, wenn man sich mit Frauen unterhält, die sind ja durchaus ein bisschen kommunikativer, Männer sind manchmal etwas knapper in der Kommunikation.
Frauen reden mehr, definitiv. Ich glaube, es geht um die Botschaft und dass es da oft zu Schwierigkeiten kommt, weil ich kann auch mit vielen Worten sehr umständlich versuchen, nicht das auszudrücken, worum es wirklich geht.
Da geht es ja auch viel um Selbstliebe, um Selbstfürsorge, auch darüber sprechen wir später noch. Und natürlich um den Partner, den sich viele Frauen, manchmal auch noch selbstverständlich eine Partnerin, aber in den meisten Fällen eben den perfekten Partner wünschen. Welche Kriterien sind in deiner Meinung nach besonders wichtig für Frauen im Hinblick auf den perfekten Partner? Also auf was kommt es an?
Also ich finde, es kommt hauptsächlich auf gemeinsame Werte an. Also ja, es ist gut, wenn er die entsprechende Augenfarbe oder Körpergröße mitbringt, aber das sind oft Suchkriterien, die ich finde zu vernachlässigen sind, wenn man gemeinsame Werte hat, die man teilt. Weil langfristig ist das, was für eine gute, gut funktionierende Beziehung ausschlaggebend ist.
Also da sprichst du wahrscheinlich von persönlichen Eigenschaften wie Ehrlichkeit oder Loyalität, Humor, Empathie, Freundlichkeit. Aber das Aussehen ist ja auch wichtig. Das ist ja so das Erste, was man sieht beim Gegenüber, in der Regel.
Ja, das stimmt, aber es ist nicht dieses...
Alles gut.
Der perfekte Adonis, den man sich dann ausmalt. Wenn ich mit dem keine glückliche Beziehung führen kann, dann ist das zweitrangig. Also der Partner sollte natürlich nicht abstoßend sein. Aber da sind manchmal die Vorstellungen ein bisschen zu hoch gesteckt, als dass die Realität das bieten kann.
Ja, das merkt man ja auch erst mit der Zeit, wenn man sich länger kennt. Beim ersten Kennenlernen, glaube ich, da versucht man immer noch die beste Seite von sich zu zeigen. Mhm. Also das ist so die Erfahrung, die viele ja machen, oder?
Ja, also ist ja auch Teil meines Single-Coachings, wenn es schon in der Anfangsphase kriselt und knirscht, sage ich auch immer, hey, das ist die Kennenlernphase, in der alle sich noch von ihrer besten Seite zeigen. Ne? Also wie wird es dann noch später in die Beziehung hinein, wenn du da dran festhältst?
Mhm. Wann endet denn für dich so eine Kennenlernphase? Wann ist es damit eigentlich vorbei, wenn man sich das erste Mal sagt, okay, wir sind jetzt offiziell ein Paar oder schon davor oder erst danach?
Das dauert, das geht Monate. Also ich würde sagen, mindestens 6 Monate bis ein Jahr. Also solange man noch den Hormonrausch hat, der einem Drogenrausch ähnelt, was ja. ganz, also das ist gemessen worden, das ist wirklich so, dass Verliebte dann auch weniger Hunger haben, weniger schlafen, dass ihre Hirnchemie ganz anders funktioniert. Und da ist man auch in Beziehung natürlich nicht 100% so, wie man im Alltag ist.
Mhm. Weniger Hunger hört sich erstmal gut an. Man nimmt nicht so sehr zu, man achtet mehr auf sich. Aber naja, das schlägt ja auch oft wieder um. Wenn aber das erste Herzklopfen vorbei ist, dann geht es ja schon so ein bisschen los in den Beziehungen mit den Bedürfnissen und den Erwartungen, die oft sehr unterschiedlich sind. Wenn wir denn überhaupt eine Beziehung haben. Aber wenn es dann soweit ist, was rätst du denn Frauen, wenn der Gegenüber vielleicht andere Erwartungen an die Beziehung hat als man selbst?
Also deswegen ist es ja schon wichtig, beim Dating eben darüber zu sprechen, früh genug und später auch in der Beziehung zu lernen, gut zu kommunizieren, gut für sich selbst zu sorgen. Weil es wird nie zwei Menschen geben, die 100% deckungsgleiche Bedürfnisse haben in der Beziehung. Deswegen ist es wichtig zu lernen, also zum einen sich selber zu spüren. Ne? Es gibt ja viele, gerade bei Frauen, so People-Pleaser oder Menschen, die ja sehr, sehr beim anderen sind. Und da ist es wichtig zu schauen, wie fühle ich mich, was brauche ich gerade und wie bringe ich das gut rüber.
Ich hatte auf deiner Webseite gelesen, da gab es ein Zitat: Erst mit persönlichen Treffen und den Bemühungen, physisch zusammen zu sein, wird eine partnerschaftliche Beziehung möglich. Und es gibt noch ein zweites Zitat, das ich vernommen habe, das ist: Schreiben ist nicht daten. Auch wenn er dir jeden Morgen und Abend schreibt, dass er an dich denkt und liebt, dass er dich liebt. Wenn diese Beziehung rein auf Textnachrichten basiert, ist es keine Beziehung. Das heißt, im Umkehrschluss, dass doch das persönliche Miteinander mit am wichtigsten ist, um eine Beziehung aufzubauen, oder?
Ja, das stimmt. Ich beobachte oft, also nicht oft, aber ich beobachte immer wieder, dass Frauen sehr viel Zeit in der Datingphase damit verbringen, mit jemandem zu schreiben, der dann aber nicht da ist. Also er ist physisch nicht da und man kann, es gibt natürlich Ausnahmen, die die Regel bestätigen, aber in der Regel ist es so, dass dieser Mensch nicht committed ist. Dass er aus was für Gründen auch immer nicht da ist. Er ist nicht da, wenn du krank bist, um dir irgendwie Medizin vorbeizubringen. Ja. Er ist nicht da, um dich irgendwo hinzufahren, wenn es sein muss. Also das ist keine zwischenmenschliche Beziehung, das ist eine Brieffreundschaft.
Aber wir reden da jetzt nicht explizit von Fernbeziehungen, sondern eher von, man lernt sich über das Internet kennen, über gewisse Apps. Man schreibt vielleicht auch längere Zeit miteinander und kennt sich nicht oder noch nicht.
Ja, genau. Also Fernbeziehungen sind dann nochmal anders, kann ich aus eigener Geschichte erzählen. Da geht es wirklich rein um die Kennenlernphase. Wenn man in derselben Stadt wohnt, dann sollte man sich zumindest einmal die Woche oder spätestens nach 10 Tagen mal sehen.
Ja, das wäre nicht schlecht. Und sich vielleicht auch noch erkennen, wenn die Bilder dann einigermaßen zur Person passen. Wie unterscheidet sich denn ein Beziehungscoaching für Frauen, und du arbeitest oder du begleitest ausschließlich Klientinnen, von allgemeinem Beziehungscoaching, also mit Frauen und Männern?
Also ich mache ja Single-Coaching, also Frauen ohne Beziehung.
Ja.
Wie unterscheidet sich das? Also ich setze mich viel mehr mit den Themen von Frauen auseinander, was dann Ja, Typ.
Ja, das ist wahrscheinlich, ist gar nicht so einfach, ne? Weil das, da spielt wahrscheinlich auch die Weiblichkeit eine Rolle. Das Selbstbewusstsein, die Kommunikation ist mit das Wichtigste, nehme ich mal an. Aber eben die auch die emotionale Intelligenz, oder? Der Gegenüber.
Ja, also Frauen daten anders als Männer.
Ja.
Frauen gehen anders mit Liebeskummer um. Eine Frau, die datet, die guckt sich erstmal eine Weile den Mann an und wenn sie sich für den entscheidet, dann hat sie sich entschieden. Und bei Männern ist es eher, die sind schneller bereit, näher zu, also intimer zu werden, näher zu kommen. Und dann erst prüfen die, ob das überhaupt für eine Beziehung in Frage kommt. Und ich glaube, das ist wichtig, als Frau da nicht sofort in die Vollen zu springen, 100% reinzugeben, sondern dafür sich zu sorgen, als ein Beispiel.
Ja, also dass Männer und Frauen unterschiedlich ticken, das wissen wir alle. Das ist nicht neu, aber du hast es schon richtig erkannt oder auch mitgeteilt. Da ist eben die Kommunikation sehr wichtig und der eine gibt am Anfang mehr, der andere vielleicht weniger. Jetzt, wenn man sich in einer Beziehung befindet, man hat vielleicht auch die gleichen Ansichten einer bestmöglichen Beziehung. Wie halte ich denn diese Intimität und diese Leidenschaft aufrecht innerhalb einer Partnerschaft? Ab wann wird es kritisch, wenn gewisse Sachen fehlen?
Also wenn beide fein damit sind, dass es in Anführungsstrichen dann fehlt, ist es okay. Also dann ist es nicht kritisch, wenn eine Diskrepanz da ist, ist es was anderes. Und daher ist es wichtig, sich regelmäßig bewusst füreinander Zeit zu nehmen, wenn es sein muss, Termine zu machen, einen Babysitter engagieren oder was auch immer es braucht und da reingehen und so eine Neugierde beizubehalten, eine Offenheit zu schauen, hey, komm, lass uns doch mal was Neues ausprobieren oder was denkst du dazu? Und da aber auch die geistige Flexibilität zu haben, den anderen nicht vorzuverurteilen. Ne? Wenn ich sage, was ist das? Das ist ja ekelhaft. Ja, wenn jemand über irgendeine bestimmte sexuelle Praxis zum Beispiel spricht, dann schließen sich ganz viele Türen und möglicherweise werden die sich nie wieder öffnen, wenn ich von vornherein so absolut da reingehe. Also deswegen ist es wichtig, da wertschätzend und offen zu bleiben und
Ja, Wertschätzung ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, in der Beziehung. Wenn diese Wertschätzung gegenseitig nicht gegeben ist, dann hat man wenige Möglichkeiten, da noch was zu rütteln. Liebe Irina, du bist ja studierte Literaturwissenschaftlerin. Du sprichst neben Deutsch und Englisch auch Lettisch. Da vielleicht Russisch.
Russisch, nicht Lettisch.
Lettisch, ich verwechsle das immer. Jedes Mal das Neue. Das ist wieder typisch für mich. Ich habe das irgendwo mal gelesen, aber das war Russisch. Okay, du hast also Russisch gelernt. Hilft dir das auch in deiner täglichen Arbeit? Kommen deine Klientinnen denn fast nur aus Deutschland oder hast du auch international Damen, die zu dir kommen?
Ich habe auch schon Coachings auf Englisch gehabt. Russisch tatsächlich noch nicht.
Ja.
Aber da ich Russisch bis zu meinem 7. Lebensjahr gelernt hatte, ist mein Vokabular auch entsprechend beschränkt.
Okay, das ist ja... Solange man Deutsch kann und ein bisschen Englisch, kommt man ja ganz gut auch in Berlin und Deutschland durch den Alltag. Jetzt hast du die Offenheit schon angesprochen in der Beziehung, aber wie wichtig ist es denn, offen zu kommunizieren, wenn mal was nicht stimmt? Also wenn es dann wirklich ins Eingemachte geht, wenn ich für mich feststelle, okay, irgendwie ich bin nicht mehr glücklich. Ich weiß nicht, ob das noch Sinn macht. Macht vielleicht auch eine Trennung irgendwann mehr Sinn, damit ich wieder glücklicher durchs Leben gehe. Wann ist dieser Punkt erreicht, dass man offen darüber sprechen sollte? Oder wann ist es vielleicht auch zu spät dafür?
Ich glaube, zu spät ist es, wenn man sich gegenseitig nur noch verletzt. Und wenn die Gegenseite nicht mehr bereit ist, in einen konstruktiven Dialog zu treten, dann sieht es sehr, ja, sehr, sehr mau aus für die Beziehung.
Du hattest auch ein Zitat einmal wiedergegeben, nur wenn wir unsere Wahrheit erkennen und mutig leben, sind wir imstande, authentische Beziehungen mit der Außenwelt einzugehen. Was ist denn eine authentische Beziehung mit der Außenwelt?
Also ich fange mal erstmal bei der Selbstbeziehung an. Wir kommen zur Welt und sind erstmal Tabula rasa, unbeschriebenes Blatt und dann kommen familiäre Einflüsse, kulturelle Einflüsse, was darf sein, was nicht, wie darf ich mich verhalten, wie nicht. Also ich werde geprägt von meiner Umwelt und lege Seiten ab, von denen ich glaube, dass sie nicht gewünscht sind. So, und das nehme ich mit in meine Beziehung. Das heißt, ein Teil von mir, bestimmte Eigenschaften, bestimmte Interessen, bestimmte Vorlieben, auch sexuell, werden abgespalten. Mhm. So, dass ich vielleicht selbst gar nicht mehr weiß, dass ich diese Anteile habe. Und wenn ich dann so in die Beziehung trete, dann bin ich eben nicht 100% authentisch.
Das heißt, man verdrängt auch einiges.
Ja,
okay.
Definitiv. Und das ist das, wo man dann plötzlich irgendwie in den Schlagzeilen liest, dass irgendeine total konservative Person eine Affäre hatte oder sonst wie promiskuitiv unterwegs war. Das ist, weil natürlich meine Persona, die ich nach außen hin zeige, auch meinem Partner oder meiner Partnerin gegenüber, dass die dann sehr gefiltert ist. Und deswegen ist es schwierig, also es ist wirklich eine ganz große Kunst und ich glaube, dass da niemand vorgefeilt ist oder fertig ist, sich selber und seine Wahrheit auch zu suchen und dann noch schwieriger, die im Außen dann auch auszusprechen, weil man ja gelernt hat, dass es falsch ist, dass es nicht richtig ist. Mhm.
Also man verdrängt auch sehr viel. Mhm. Aber ab wann ist es denn besser, eine Trennung in Erwägung zu ziehen? Automatisch, wenn der Partner fremd geht, oder kann man in deinen Augen auch Fremdgehen irgendwann verzeihen? Ist es automatisch ein Grund für eine Trennung oder sollte man das auch überwinden können gemeinsam?
Nee, ich finde, man kann da auch wirklich genau an dem Punkt ansetzen und schauen, wie ist es denn dazu gekommen, wenn dann beide bereit sind, darüber zu reden. Das heißt, auch wenn der Partner bereit ist, quasi über seine Schattenseiten zu reden, ja, und sich zu zeigen, und wenn ich bereit bin, zu verzeihen. Und auch selber zu gucken, wo war ich denn vielleicht nicht offen und ehrlich? Wo habe ich nicht alle meine Wünsche kommuniziert oder alle meine Facetten gezeigt? Und wenn beide bereit sind, da durchzugehen, sich auch zur Nothilfe zu suchen, dann ist das durchaus möglich.
Da gibt es auch sehr interessante Zahlen. Also die durchschnittliche Ehedauer bis zur Scheidung betrug im Jahre 2022 15,1 Jahre, das sind etwa 3 Jahre und 7 Monate mehr als noch 1990, also da hat sich einiges getan. Aber über die Zeit gesehen nahm die Scheidungsneigung in Deutschland zu und erreichte übrigens 2004 ihren Höchststand. Also es ist wieder ein bisschen besser geworden in den letzten Jahren. Aber jetzt ist es soweit, die Beziehung ist leider vorbei, man hat sich dazu entschieden, sich zu trennen. Das ist ja manchmal oder in den meisten Fällen leider auch sehr emotional. Wie kann ich mit einer emotionalen Trennung bestmöglich umgehen? Was sollte ich nach einer Trennung als Frau von meinem Partner oder von meiner Partnerin als erstes tun?
Also ich empfehle erstmal, sich so viel Unterstützung zu holen, wie es nur geht, also von Freunden, Familie, aus dem Umfeld, dass man sich verabredet zum Spazierengehen, zum Essen, weil der Appetit ist ja in der Regel weg, dass man jemand hat, der nach einem schaut, aber auch selber wirklich den Körper aktiv bewegt. Vielleicht die Sachen wegräumen von Ex-Partner oder Ex-Partnerin, dass die nicht immer an die Beziehung erinnern. Was ich finde noch sehr hilft, ist auch die Gefühle zuzulassen. Mhm. Erstmal auch die abgespaltenen. Das könnte zum Beispiel auch Wut sein. Ich erlebe ganz oft, dass Frauen Angst haben, ihre Wut zu zeigen und die Enttäuschung. Und das heißt nicht, dass man zum Ex rennt und dann eine zentriert.
Kann ja schon passieren. Ist ja auch schon.
Nee, das meine ich damit nicht, sondern eher vielleicht auch mal eine energetische Musik zu nehmen und das für sich auszuagieren und mal zu stampfen oder durch die Luft zu boxen oder auf ein Kissen. Also, dass man seinem Nervensystem das Signal gibt, ich bin nicht regungslos, ich bin nicht in der Schockstarre, Fight, Flight, Freeze, vielleicht kennt jeder diese Begriffe, also diese Kampf- und Fluchtreflex oder diese Starre und aus dieser Starre rauszukommen und zu zeigen, hey, ich bin in der Lage, mich aktiv zu wehren. Ich habe diese Wut in mir, ich habe dieses Lodern, finde ich auch ganz wichtig.
Also man sollte seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Mhm. Und was ich ja immer mal wieder sehe bei TikTok und Co. auf den ganzen Portalen, da gibt es manchmal so schöne Videos wie eine Clique an Frauen, ganz wutentbrannt zu einem alten Autostellplatz läuft mit riesigen Vorschlaghammern oder Hammern und dann auf die Autos einhämmert, bis sie dann völlig in 1000 Einzelteile zerlegt wurden. Und dann fühlt man sich irgendwie besser danach, befreiter. Das hilft also schon.
Mhm, ja.
Solange man niemanden verletzt natürlich.
Genau.
Okay. Aber wie ist es denn mit dem Liebeskummer? Also ist ja immer so eine Sache nach einer Trennung und manchmal auch davor. Kann man den eigentlich wegcoachen? Geht sowas?
Also kommt drauf an. Wenn es ein akuter Liebeskummer ist, das ist eine Phase, da begleite ich auch gerne. Aber da sind Gefühle, da muss man durch. Da gibt es keine Abkürzung zu. Wenn der Liebeskummer länger anhält, also ein halbes Jahr, ja, und man merkt, beschäftigt mich immer noch viel zu sehr, als mir lieb ist, dann lohnt es sich da auch wirklich tiefer hinzuschauen, weil da sind andere Mechanismen am Werk, die es aufzulösen gibt.
Ja, da spielen ja auch oft Schuldgefühle eine Rolle oder irgendwie das Gefühl, dass man vielleicht selbst versagt hat nach einer Trennung. Wie hilfst du denn da Frauen deinen Gegenüber, wenn sie an sich selbst zweifeln? Kann man das wieder irgendwie in kurzer Zeit oder überschaubarer Zeit aufbauen, das Selbstwertgefühl?
Ja, also Schuldgefühle können natürlich auch auftreten, wenn man selbst Schluss gemacht hat. Es kann sein, dass man dennoch Liebeskummer hat. Ich habe zum Beispiel eine Methode, die kommt aus der Traumatherapie, die benutze ich aber nicht therapeutisch, ganz wichtig, aber um emotionale Blockaden aufzulösen. Das heißt, wenn eine Situation emotional sehr stark aufgeladen ist, zum Beispiel der Tag der Trennung, dass wir da nochmal reingehen und dann über die Nachahmung der Traumphase, der REM-Phase, da die Emotionalität rausnehmen. Und das funktioniert sehr gut.
Und ab welchem Zeitpunkt, also ich bin jetzt wieder Single, ich habe eine Trennung überwunden, dank deiner Unterstützung geht es mir wieder besser, ich glaube an mich, ich weiß, okay, da fanden sicherlich auch Fehler statt auf beiden Seiten, aber ich muss jetzt nach vorne schauen. Ab welchem Zeitpunkt macht es Sinn, sich wieder in den Alltag zu stürzen, vielleicht auch auf Bräutigamschau oder auf der Suche nach dem nächsten perfekten Partner sich zu begeben?
Also zum Ersten, wenn du die Neugierde verspürst, ja. Also wenn du das Gefühl hast, du hängst noch an deiner Ex, Ex-Partner, dann würde ich es noch nicht machen. Und dann ist ganz wichtig, auch sich wirklich mit sich selber auseinanderzusetzen und zu schauen, welchen Beitrag habe ich denn in der Beziehung geleistet, dass es so weit kam, weil es ist selten nur eine Seite. Und selbst wenn es bedeutet, ich habe mich die ganze Zeit hinten angestellt und irgendwie mich durch diese Beziehung gepusht und hat der andere mich tatsächlich doch verlassen, zu sagen, warum bist du nicht früher für dich eingestanden? Warum hast du eigentlich nicht auch früher gesagt, dass du unzufrieden bist? So, und wenn du diese Arbeit gemacht hast, dann bist du auch bereit, wieder was Neues zu machen. Und dann brauchst du keine Angst zu haben, dass sich das wiederholt.
Ja, da sind wir wieder so ein bisschen am Anfang auch, was das Beziehungsthema ja an sich angeht. Woran es denn oft scheitert? Also ist es denn in deinen Augen, sind es die Affären, ist es vielleicht auch die fehlenden Zärtlichkeiten innerhalb einer Beziehung, sind es unterschiedliche Erwartungshaltungen, ist es die sogenannte Sexflaute, die man ja oft hört oder auch vielleicht, dass sich Partner verändern, jetzt nicht nur äußerlich, sondern auch in ihrem Denken oder vielleicht auch mal wohnorttechnische Wechsel. Aus deiner Erfahrung, die Frauen, die du auch begleitest, geht es da eher um körperliche Angelegenheiten oder eher um Veränderungen im Typ des Gegenüber oder dass man sich vielleicht auch selbst verändert?
Ich finde, man kann das gar nicht so sehr auseinanderhalten. Also Sexualität ist ja immer ein sehr großer Indikator für den Rest der Beziehung. Und das heißt, wenn es im Rest schon knirscht und knarzt, dann ist es ziemlich sicher, dass die Sexualität auch abnimmt. Und ja, deswegen ist das sehr ineinander verwoben.
Wenn ich jetzt als Frau auf dich aufmerksam werde, vielleicht auch über unser Gespräch heute, und ich interessiere mich für ein Coaching oder für eine Beratung, dich an meiner Seite zu haben, wie läuft so ein erster Kontakt? Ich melde mich bei dir, ihr findet da ein Vorabgespräch statt am Telefon oder trifft man sich direkt? Ich glaube, so eine typische Sitzungsdauer ist, glaube ich, eine gute Stunde. Bei dir, was machst du denn im ersten Gespräch? Also beschnuppert man sich da erstmal, lässt man dann den Gegenüber sprechen wie bei einer psychologischen Beratung oder läuft das anders ab?
Also ich habe ein kostenloses Vorgespräch, das ich mit den Frauen führe. Das ist meistens per Zoom oder per Telefon. Mhm. Und dann schaue ich erstmal, ob wir überhaupt miteinander arbeiten können, ob das passt, ob die Frau auch stabil genug ist tatsächlich, weil manchmal ist es dann doch so stark, dass ich eher sage, ich glaube, da wäre eine Therapie besser.
Ja.
Aber wenn ich merke, ich kann da mit meinen Methoden helfen und das passt, dann machen wir ein erstes Gespräch aus. Mhm. 75 Minuten geht das bei mir und die größte Zeit ist erstmal reden und verstehen. Ja, und dann, wenn die Zeit dann noch da ist, fange ich gleich an, in die ersten Übungen und Reflexionen reinzugehen.
Und dann hat man einige Sitzungen und gibt es auch Wiederholungstäterinnen, die dann irgendwann wieder zu dir kommen oder ist dann auch irgendwann, sag mal, Schluss und alle sind happy, du hast ihnen helfen können oder begegnet man sich da nochmal?
Ja, mit einer Sitzung ist es selten getan, vor allem wenn da so Lebensthemen dahinter stecken, dann sind die natürlich nicht in einer Stunde komplett verschwunden. Mhm. Also ich habe meistens zwischen 5 und 20 Sitzungen geht das dann schon.
Aber was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn ich diesen Liebeskummer eben nicht in einem halben Jahr wegbekomme? Also was rätst du gegenüber, wenn der Liebeskummer doch länger dauert?
Da ist es wichtig hinzuschauen, wofür der denn eigentlich steht. Also dann hat der Liebeskummer in der Regel eine Funktion. Und so wie man bei einer psychischen Erkrankung von Krankheitsgewinn spricht, schaue ich mir an mit der Klientin, wofür ist er gut? Und das kann auch ganz viele unterschiedliche Gründe haben. Es kann zum Beispiel sein, dass eine Klientin hat wirklich ihre Karriere nach oben gepusht aus diesem Liebeskummer heraus. Und das war ihr Antreiber für mehrere Jahre. Eine andere, die hatte Angst, wirklich in die Zukunft zu gehen und sich neu zu verlieben. Und da ist es ganz wichtig, das auch wirklich bewusst und nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Körper zu erfahren und zu verstehen, was da eigentlich los ist.
Mhm. Und welche Tipps gibst du jemandem mit, wenn man dann irgendwann wieder datet, wenn man so weit ist? Was sollte ich da beachten?
Ich habe da meine super Glücksformel, die ich gerne auch in Workshops mitgebe. Die heißt Gelegenheit macht Liebe.
Und schöner Name.
Danke. Gelegenheit heißt erstmal Gelegenheiten schaffen, weil ich zitiere mal kurz die Tinder-Studie von 2023. Für eine Beziehung, sagen die, hat es 5,1 Dates gebraucht und für diese 5,1 Dates 297 Matches.
Wow.
Das muss man erstmal sacken lassen.
Und schaffen.
Ja, genau. Und dann zu verstehen, das liegt nicht an mir, wenn es da nicht sofort klappt, sondern das liegt wirklich an der Schlagzahl der Matches oder der Begegnungen, die ich habe, also auch offline. Ja, also wenn man sich vorstellt, unter 100 Männern da draußen ist der passende Partner für mich dabei, muss ich erstmal 100 Männer irgendwie zumindest kurz kennenlernen. So, das ist das eine. Also Gelegenheiten schaffen, dann sich vom Erwartungsdruck lösen. Ne, wenn ich in eine Gruppe auf eine Party gehe, sind 50 Leute, ich habe da einen auserkoren und dann will ich den ansprechen oder hoffe, dass er mich anspricht.
Ja, immer besser.
Genau, und dann setze ich halt alle Erwartungen auf diese eine Person und dann lädt sich das auf mit, okay, wir daten, wir haben vielleicht Sex, also ich muss dem körperlich gefallen. Was ist, wenn wir miteinander Freizeit verbringen, Kinder haben, zusammen alt werden. Ne? Das ist wie so ein Eimer, den ich auflade mit Erwartungen und dann trete ich vor diese Person mit diesem Eimer in der Hand.
Ja.
Und das lähmt. Ne? Weil wenn ich dann jetzt ein Nein bekomme oder ein Desinteresse kommt, dann sagt er nicht einfach nur Nein zum Gespräch jetzt mit mir, sondern zu unserer ganzen Zukunft, die ich eigentlich mir schon heimlich in meinem Hinterstübchen da ausgemalt habe. So, deswegen einfach sich freimachen von den Erwartungen und wirklich auf alle Leute mit der gleichen Offenheit zugehen. Und dann, darüber haben wir schon kurz gesprochen, also Liebe, was ist wichtig für die Liebe, gleiche Werte. Also sich erstmal aber auch klar machen, was sind meine Werte. Weil das ist das, wo es anfängt. Wenn ich das weiß, dann kann ich danach auch im Außen suchen.
Ein sehr schönes und wichtiges Schlusswort. Herzlichen Dank für deinen Besuch, liebe Irina. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin und vor allem viel Erfolg in den Gesprächen mit deinen Klientinnen für eine sehr wichtige Sache.
Vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne. Bis bald.
Ciao.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchtern-bis-nüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.